Bei einem Fest in Jerusalem wollten die Juden Jesus steinigen. Aber die Zeit war noch nicht reif und Jesus entzog sich den Juden dieser Steinigung, dieser Hinrichtung. Und er ging mit seinen Jüngern zum Jordan. Und zwar ging er so an die Stelle, wo genau, weiß man ja nicht, aber hier ist Jerusalem, dann ging er mit ihnen an den Jordan, in das Gebiet, wo Johannes die Menschen taufte. Diese Erfahrung der Jünger, dass sie ihren Herrn steinigen wollte, hat in ihnen eine Bestürzung ausgelöst, Ängste. Sie hatten große Angst, wieder in die Nähe Jerusalems zu kommen. Doch in Bethanien, das ist hier ganz nahe bei Jerusalem, da lebten Martha mit ihrer Schwester Maria und ihrem Bruder Lazarus. Und Jesus scheint zu diesen Geschwistern eine ganz besondere Zuneigung, ihnen eine ganz besondere Zuneigung zu haben, denn Johannes betont, Jesus hatte Martha und ihre Schwester, die Maria und auch Lazarus sehr lieb. Das war eine ganz besonders tiefe Beziehung da. Und dieser Lazarus wurde schwer krank. Und beide Schwestern schickten jemanden zu Jesus, um ihm ihre Not mitzuteilen. Sie hofften, Jesus würde sofort kommen und ihren Bruder heilen. Doch Jesus reagiert speziell auf diese Nachricht. Er sagt nämlich, am Ende dieser Krankheit von Lazarus steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. In den Ohren der Jünger klingt das wie, wenn Lazarus auch ohne einen Besuch von Jesus gesund würde. Und erst nach 2 Tagen will Jesus plötzlich nach Bethanien aufbrechen, um seinen Freund Lazarus zu besuchen. Und die Jünger erschrecken, als sie realisieren, was Jesus vorhat. Und sie wehren sich, Rabbi, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen und jetzt willst du dorthin zurück? Das kannst du doch nicht ernst, das kann doch nicht dein Ernst sein, Jesus. Wenn du dahin reisen willst, bedeutet das für uns den Tod. Aber es ist im Ernst. Jesus will zu Lazarus reisen, egal wie nahe Bethanien bei Jerusalem liegt. Er sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Tja, die Jünger intervenierten noch einmal. Wenn Lazarus doch schläft, das war damals so eine Idee, wenn er schläft, dann ist er doch auf dem Weg der Genesung. Da ist doch jetzt nicht nötig, dass Jesus ihn besucht, um ihn aufzuwecken. Ist doch nicht so dringend. Deshalb müssten sie sich doch nicht in Lebensgefahr begeben. Aber auch dieser Versuch der Jünger hatte keine Chance. Jesus lässt sich von seinem Vorhaben nicht abbringen, denn Lazarus schläft nicht wirklich, sondern, so sagt es Jesus ihnen nun ganz direkt, Lazarus ist gestorben. Er ist tot. Nun, die Jünger verstanden, jeder Widerstand ist sinnlos. Sie wollten Jesus in keinem Fall verlassen und so sagt Thomas, der Jünger, zu seinen Kollegen, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Da sehen wir, wie dramatisch und ernst die Jünger die Situation zu Recht eingeschätzt hatten. So machten sie sich auf den Weg nach Bethanien. Viele Juden waren schon zu Maria und Martha gekommen, um sie zu trösten. Was Martha mitgeteilt wurde, dass Jesus bereits nahe bei Bethanien sei, eilte sie Jesus entgegen und im Gespräch mit Jesus sagte Jesus dieses eindrückliche Wort, das wir heute miteinander betrachten wollen und das wunderbar zu Ostern passt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Martha wollte unbedingt mit Jesus sprechen. Sie erwartete Jesus eigentlich schon viel früher. Und als sie Jesus sah, sagte sie ihm genau das, was sie seit 4 Tagen beschäftigt. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das muss sie tagelang umgetrieben haben. Wenn Jesus nur gekommen wäre, dann wäre mein Bruder jetzt nicht tot. Das ist ihre tiefe Überzeugung und sie hatte zu 100% recht, denn in den Evangelien finden wir keine einzige Begebenheit, wo jemand in der Gegenwart von Jesus starb. Das gab es einfach nicht. Martha war sich sicher, dass Jesus Gott um Hilfe gebeten hätte. Sie ist davon überzeugt und das sagt sie Jesus, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Wärst du da gewesen, hättest du Gott darum gebeten und Lazarus wäre noch am Leben. Jesus, wenn du früh genug gekommen wärst, hättest du Gott um Heilung gebeten und Lazarus würde noch leben. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt liegt er schon 4 Tage im Grab. Und Jesus antwortet dir tröstend, dein Bruder wird auferstehen. Das war Martha auch klar. Natürlich dachte sie nicht an eine Auferweckung, die dann bald geschehen wird. Sie glaubte an die Auferstehung. Aber trotz dieses Wissens schmerzt sie der Verlust ihres Bruders. Es ist schon so, wenn ein Christ stirbt, ist der Verlust immer auf Seiten derer, die zurückbleiben. Der Verstorbene kann eigentlich nichts verlieren. Was kann uns das Sterben denn eigentlich nehmen? Unsere Mühen und Arbeiten? Unsere Krankheiten und Leiden? Meine Karriere, an die in wenigen Jahren eh niemand mehr denkt? Wir verlieren nicht viel, wenn wir sterben. Im Gegenteil, wir gewinnen alles. Paulus sagt es einmal so, der Inhalt meines Lebens ist Christus, deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Martha weiß das, sie weiß, dass ihr Bruder auferstehen wird und sie ist überzeugt, dass sie an jenem Tag ihn wieder treffen wird. Und deshalb antwortet sie, ja, ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird. Ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird, dass wir an jenem letzten Tag, das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Sie wusste um die Ewigkeit des Lebens, sie wusste um ein Leben jenseits des Sterbens. Ein Gedanke, den heute viele Menschen verdrängen und sich einreden, mit dem Tod sei alles fertig. Nun, Jesus erklärt dir, dass die Auferstehung nicht einfach ein Ereignis in ferner Zukunft ist, eben nicht nur an jenem Tag, wo sie weiß, da wird Lazarus auferstehen. Nein, Auferstehung geschieht in gewisser Weise schon heute. Und diese Auferstehung ist unzertrennlich mit Jesus verbunden. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, Martha. Jesus ist die Auferstehung in Person. Wenn es eine Auferstehung gibt, dann kann diese Auferstehung nur durch Jesus stattfinden. Ohne Jesus gibt es keine Auferstehung zum Leben. Ja, es gibt eine Auferstehung zum Tod. Das gibt es. Aber die Auferstehung zum Leben gibt es nur bei und durch Jesus. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es gibt keine Abdankung, wo ich nicht dieses Wort erwähne. Damit sprengt Jesus nämlich unser Denken über das Leben und über den Tod. Tot sind nicht die Menschen, die gestorben sind. Tot sind die, die noch kein Leben von Christus bekommen haben. Auf unseren Friedhöfen liegen nicht nur Tote, sondern es liegen auch Lebendige begraben, Lebende. Sie leben, weil sie im Glauben an Christus gestorben sind. Sie leben, auch wenn sie gestorben sind. Und genauso sind in unserer Stadt nicht nur lebende Menschen unterwegs. Leider sind viele Tote unterwegs. Das sind ganz freundliche Menschen, die auch im Tram einem älteren Menschen Platz machen. Das sind Menschen, die vielleicht gerne helfen, die ehrlich sind, aber wenn sie nicht an Jesus glauben, dann erwecken sie nur den Anschein des Lebens, aber in Wirklichkeit sind sie tot. So verschiebt Jesus mit dem, was er sagt, eigentlich die Grenzen unseres Denkens über Tod und Leben. Denn Tod und Leben hat etwas mit ihm zu tun, mit Jesus. Zum besten Verständnis ergänzt er, wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wer dieses Leben bekommen hat, der lebt für immer. Und insofern korrigiert Jesus Martha, die von der Auferstehung der Toten sprach. Es wird einmal eine Auferstehung der Lebenden geben. Und das sind die, die durch den Glauben an Jesus Christus das Leben bekommen haben. Es wird eine Auferstehung der Toten geben. Das sind die Menschen, die Jesus abgelehnt haben. Das ewige Leben beginnt eben vor dem Tod. Und zwar in dem Moment, in dem ich an Jesus glaube. Sterben ist dann nur noch ein Übergang in eine andere Dimension des Lebens. Der Tod kann das Leben, das Jesus in mir geweckt hat, nicht auslöschen. Jeder Christ bleibt am Leben, selbst wenn er stirbt. Ich weiß, wir können das fast nicht begreifen, aber das ist die geistliche Tatsache. Und wie wir dazu kommen, sagt Jesus so: Wer auf mein Wort hört und glaubt, glaubt an den, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das ist dann abgeschlossen. Ein für alle Mal hat er den Schritt vom Tod ins Leben getan. Von diesem Moment an hat ein Mensch mit dem Tod überhaupt nichts mehr zu tun. Er hat den Tod hinter sich gelassen und hat sich dem Leben zugewandt. Und jetzt will Jesus von Martha wissen, ob sie das glaubt. Glaubst du das? Fragt er sie. Wie würdest du Jesus antworten? Glaubst du das? Kannst du Jesus von ganzem Herzen zustimmen? Glaubst du, dass Jesus dich von dem Tod zum Tod zum Leben bringt und der Tod dann keine Macht mehr über dich hat? Nun, Martha gibt eine interessante Antwort. Sie sagt nicht, dass sie das glaubt, was Jesus eben gesagt hat. Vielleicht hatte sie im Moment die tiefe Bedeutung dessen, was Jesus ihr erklärte, nicht begriffen. Aber eins wusste sie. Und davon war sie felsenfest überzeugt: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich glaube, dass du der Erlöser Israels bist. Sie glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das ist der Glaube, der zur Auferstehung führt. Selbst wenn sie nicht verstanden hat, was das genau heißt, was Jesus gesagt hat mit Tod und Auferstehung, aber die Tatsache, dass sie glaubt, dass Jesus der Messias ist und dass sie ihm vertraut, ist der Glaube, der zur Auferstehung führt. Das ist der Glaube, der ewiges Leben schenkt. Wer Jesus vertraut, der wird auferstehen und der lässt den Tod hinter sich und wendet sich dem Leben zu. Paulus greift diesen Gedanken im Zusammenhang mit der Taufe auf. Ihr wurdet zusammen mit Jesus begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Gestorben mit Christus, auferweckt zum neuem Leben. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Also die Auferstehung geschieht schon in diesem Leben vor dem Tod. Wir sind zu einem neuen Leben aufgeweckt worden. Das Leben, das wahre, das wirkliche Leben beginnt vor dem Tod. Nun, Martha eilt zurück und flüstert Maria zu, Jesus wolle mit ihr sprechen. Und Maria macht sich sofort auf den Weg und als sie die Juden das realisierten, die sie besuchten, eilten sie ihr nach, denn sie dachten, sie würde nun zum Grab gehen, um zu weinen. Maria läuft aber zu Jesus und als sie ihn sieht, wirft sie sich vor seine Füße nieder und sagt genau dasselbe, was sie auch umgetrieben hat all die Tage. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Nun, Jesus will wissen, wo das Grab des Lazarus ist. Und als er die trauernden Menschen sah, weinte er. Finde ich eine ganz gewaltige Stelle. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Darüber könnte man alleine eigentlich eine Predigt machen. Jesus belastet die ganze Not, was die Sünde angerichtet hat auf dieser Erde. Und als er sieht, wie diese Menschen weinen und trauern, weint er. Und die Juden sagen zueinander, seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Einige meinten zwar, wenn er ihn so geliebt hat, warum half er ihm denn nicht? Blinden schenkte er das Augenlicht, so hätte er doch auch Lazarus heilen können. Und an der Grabstätte, Lazarus wurde in eine Höhle gelegt und ein Stein davor, forderte Jesus die Leute auf, den Stein vom Grab wegzurollen. Doch Martha will das Vorhaben stoppen. Sie kann sich gar nicht vorstellen, was Jesus damit bezwecken will. Es war ihr unangenehm und sie sagt zu Jesus, er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Jesus, lass doch den Stein vor dieser Höhle. Nein, der Stein wird trotzdem weggerollt und Jesus sagt zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie soll jetzt Jesus vertrauen. Nur so wird sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Nur wer Gott vertraut, wird seine Herrlichkeit sehen. Und was jetzt geschieht, sprengt jede Vorstellungskraft von Martha. Niemand der Anwesenden hätte sich so etwas vorstellen können. Doch Jesus will nun zeigen, dass er der Sohn Gottes ist. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und jetzt sollen alle mit eigenen Augen sehen, dass er für das Leben steht. Er kann sogar Tote zum Leben erwecken. Und so ruft er laut in die Höhle hinein, Lazarus, komm heraus! Ich weiß nicht, die Leute, die waren vermutlich einfach perplex, als sie das hörten. Müsst ihr euch vorstellen. 4 Tage tot und jetzt ruft Jesus in diese Höhle hinein, Lazarus, komm heraus. Und tatsächlich, Lazarus verlässt die Höhle. Noch nie erlebte jemand der anwesenden Juden eine Totenerweckung. Natürlich haben sie schon davon gehört, denn im Alten Testament gibt es auch vereinzelt Totenerweckungen, aber noch nie hatten sie so etwas mit eigenen Augen gesehen, dass ein Toter erweckt wird. Jesus wusste schon lange, dass er Lazarus vom Tod erwecken wird. Und deshalb wartete er, bis Lazarus gestorben war. Denn wäre er gekommen, dann hätte er ihn geheilt. Das hat man kann nicht in der Gegenwart von Jesus sterben. Deshalb wartete er, bis er gestorben war. Und warum er das wollte und er es zuließ, dass Martha und Maria in so große Trauer und so großen Schmerz gerissen wurden, das sagte er seinen Jüngern vor der Abreise. Lazarus ist gestorben, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Ich glaube nicht, dass das die Jünger verstanden hat. Jesus wollte kurz vor seiner Kreuzigung den Glauben seiner Jünger und seiner Freunde stärken. Sie sollen mit eigenen Augen sehen, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und nach der Erweckung des Lazarus musste jedem klar sein und klar geworden sein, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der Prophet, auf den Israel sehnlichst wartet. Doch nicht alle führte dieses Ereignis zur Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist. In Jerusalem versammelten die Hohepriester und Pharisäer den Hohen Rat. Sie berieten sich miteinander, wie sie auf diese Totenerweckung reagieren sollen. Stellt euch das mal vor. Was sollen wir jetzt tun? Jetzt haben wir wieder ein Problem. Man könnte sich ja auch freuen, dass Lazarus auferstanden ist. Und sie entschlossen sich, was sehr schwer nachvollziehbar ist, Jesus zu töten. Der Hohepriester begründet diesen Entschluss folgendermaßen: Es ist in eurem Interesse, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt. Sie sahen in Jesus nicht den Sohn Gottes, sondern sie meinten, er würde das Volk verführen. Vor allem, und das war ihr Hauptproblem, würde er ihren Einfluss aufs Volk massiv vermindern. Deshalb musste Jesus beseitigt werden, er muss sterben. Sie werden ihr Ziel in wenigen Tagen erreichen. Denn Jesus wird zum Passafest nach Jerusalem kommen und während diesem Fest, also einige Tage nach diesem Ereignis, werden sie ihn hinrichten. Die Auferweckung von Lazarus war wie ein Vorbote auf die Auferstehung von Jesus. Bei der Auferweckung des Lazarus wurde sein vergänglicher Körper wiederhergestellt. Als Jesus auferstand, ist er mit dem neuen Körper, mit dem unvergänglichen Körper, mit dem Auferstehungsleib auferstanden. Und jeder, der Jesus nachfolgt, wird einmal diesen unvergänglichen Auferstehungsleib bekommen. Die Auferstehung geschieht in einer bestimmten Ordnung. Paulus erklärt das den Christen in Korinth. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Es ist eine Garantie, ist Jesus aufgestanden, hat er das Totenreich verlassen, so werden auch seine Nachfolger auferstehen. Unsere Auferstehung wird stattfinden, wenn Jesus, wie uns die Bibel lehrt, zum zweiten Mal kommen wird. Und dann werden wir alle miteinander auferstehen. Übrigens auch Lazarus, denn er hatte ja nicht den Auferstehungsleib und deshalb starb er ja dann nochmals und er wird mit uns zusammen auferstehen, wenn Jesus kommt. Und Paulus erklärt, die Auferstehung geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, eben an Ostern. Und als nächstes werden, wenn Jesus wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Dazu gehören die Jünger, Maria, Martha, Lazarus, Abraham, Isaac, Jakob und viele mehr. Und dazu gehören auch unsere Lieben, die Jesus nachfolgten und uns vorangegangen sind. Margret, Jean-Pierre, Dora und viele, viele unserer Geschwister. Mit ihnen zusammen werden wir auferstehen. Wer an Jesus glaubt, über den hat der Tod keine Macht mehr. Und die Tatsache, dass Jesus 3 Tage nach seiner Hinrichtung das Totenreich verlassen hat, ist der Beweis dafür, dass Jesus stärker ist als der Tod. Das ist eigentlich fundamentale christliche Überzeugung. Jesus hat die Schlüsselgewalt über das Totenreich, der Ort, an dem die Verstorbenen auf den letzten großen Akt der Menschheitsgeschichte warten. Jesus kann dieses Totenreich auf- und zuschließen, wie und wann er das will. Und gegenüber Johannes offenbart sich Jesus mit den Worten: Ich bin der Lebendige, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und das dürfen wir einfach, das dürfen wir nicht überlesen. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Deshalb sprechen wir vom Sieg, den Jesus errungen hat, weil er aus diesem Totenreich hinausgegangen ist. Und deshalb ist für uns der Beweis erbracht, dass er stärker ist als das Totenreich. Das ist die großartige Botschaft von Ostern. Jesus ist auferstanden und deshalb wird unsere Auferstehung eine Auferstehung zum Leben sein und nicht eine Auferstehung zum Tod. Paulus schreibt in Timotheus: Gott hat uns gerettet und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Das hat Jesus getan. Indem er auferstanden ist, wäre Jesus nicht auferstanden, hätte ihn das Totenreich zurückhalten können, dann gäbe es kein Leben. Dann hätte Jesus nicht sagen können: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dann gäbe es nur Tod. Aber weil Jesus auferstanden ist, ist der Tod bedeutungslos geworden. In unserer Gesellschaft verstehen die Menschen den Tod wie eine Panne, über die man nicht spricht. Das Leben geht weiter, das ist unsere Methode, mit diesem Thema umzugehen. Selbst in den Kirchen beschäftigen wir uns vorwiegend damit, den Menschen zu sagen, wie sie leben sollen. Doch jeder von uns wird früher oder später sterben. Sollten wir da nicht auch darüber sprechen, wie wir sterben können? Sollten wir uns nicht darüber Gedanken machen, was nach dem Tod auf uns wartet? Wer weise ist, wird das tun. Und wer echte Antworten will, Antworten, die nicht auf Fantasien und schönen Ideen basieren, der tut gut daran, auf Jesus zu hören. Er ist die Auferstehung und das Leben. Ohne Jesus gibt es kein Leben. Und es stimmt, was Jesus Martha sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wer das von Herzen glaubt, der ist nicht mehr tot, sondern er lebt. Der kann in den Jubel des Petrus einstimmen: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie, nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Amen. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist. Das ist das Fundament unseres Lebens. Du bist die Auferstehung und das Leben, und ohne dich und außerhalb von dir gibt es kein wirkliches Leben, nicht das dieses Wort verdient. Du hast den Tod besiegt, du hast die Schlüssel des Totenreiches, du hast den Sieg errungen und hast ermöglicht, dass wir ewiges Leben bekommen. Und dass dieses unvergängliche Erbe wir bekommen, das auf uns wartet. Wir danken dir und beten dich an und wir sind zutiefst überzeugt: Du bist der lebendige Gott. Du bist auferstanden und hast die Macht des Totenreiches gebrochen. Du hast die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und in dir ist das Leben und die Auferstehung. Amen.